SRF 2 Kultur.
Sind die Eltern berühmter als ihre Kinder, dann ist das für den Nachwuchs nicht immer so leicht, die Mutter oder der Vater so als Schatten über der eigenen Karriere. Wie aber ist das, wenn die Eltern zwar berühmt, die Kinder aber noch berühmter sind?
Please welcome Branford Marsalis.
Das ist der Fall heute in der Jazz Collection zum Pianisten und Lehrer Alice Marsalis. Da sind gleich zwei seiner Söhne, sehr berühmte Musiker Branford Marsalis und Wynton Marsalis.
Please welcome Wynton Marsalis.
Und zwei weitere Söhne sind noch immer sehr bekannte Musiker. Man spricht von der Marsalis-Familie. Und in der Jazzszene wissen dann die meisten, wer da dazugehört.
Please welcome Delfeo Marsalis.
Neben Branford und Wynton Marsalis an Tenorsax und Trompete ist das auch noch der Posaunist Delfeo Marsalis und
Please
am Schlagzeug.
Jason Marsalis.
Genau, Jason Marsalis, das ist die Musikerfamilie aus New Orleans und der Vater aller dieser vier Söhne, das ist eben Alice Marsalis.
And of course, on piano, family patriarch, the maestro, Alice Marsalis.
Hast du eigentlich zuerst die Marsalis-Brüder gekannt, Javier, oder den Family Patriarch, den Alice Marsalis?
Zuerst habe ich Wynton Marsalis gekannt von einem Album, das bei mir zu Hause steht, Standards Time Volume 1. So bin ich in die Marsalis-Familie reingerutscht.
Es ging mir genauso. Wenn man dann den Vater kennenlernt, oder, dann ist er eben bereits schon der Vater von Wynton. Bei mir war es zuerst Branford Marsalis, den ich kennengelernt habe. Und irgendwann merkt man, die haben ja auch einen Vater. Wann ist dir dann der Alice Marsalis begegnet?
Etwas später. Alice Marsalis hat im Jamboree Jazz Club in Barcelona gespielt. Und meine Mutter hat mich darauf aufmerksam gemacht. Wir konnten leider an diesem Tag nicht gehen. Wir waren verhindert, aber das war der Anfang. Ich habe dann begonnen, auf YouTube Alice Marsalis auszuchecken und habe viele sehr spannende musikalische Dinge gefunden.
Und das hat einen Grund, dass du in Barcelona warst. Javier Leuteneck ist das mein Gast heute in der Jazz Collection zu Alice Marsalis. Du bist eben zur Hälfte Spanier, oder? Und warst zu Besuch bei deiner Großmutter?
Ja, ganz genau. Meine Großmutter ist klassische Pianistin und meine Familie mütterlicherseits ist aus Villafranca del Penedès. Das ist eine Stadt etwa 40 Minuten von Barcelona entfernt.
Und du selber bist Jazzpianist und studierst auch noch an der ZHDK, nämlich Musikpädagogik, oder?
Ganz genau. Ich schließe eigentlich mein Musikstudium im Juli ab.
Und dass du Musikpädagogik auch noch studierst, das ist eben nicht ganz unwichtig heute. Wir werden sehen, warum. Es geht um Alice Marsalis, den Pianisten, der eben Vater ist von diesen vier berühmten Jazzmusikern. Aber der war selber eben auch mal jung und hat auch mal angefangen, sich einen Platz zu suchen in der Szene. Darüber und über seinen eigenen Stil und seinen Weg in der Musik reden wir heute hier in der Jazz Collection und wir steigen gleich ein. Mit einer Nummer, da war Alice Marsalis noch ein Jahr jünger sogar als du, Javier. Er war 24 oder zwei Jahre jünger, 26.
Das ist sehr jung, sehr,
sehr jung.
Ja.
Thank you.
keine 2,5 Minuten dauert sie, die Nummer Monkey Do, hier geschrieben und gespielt vom Klarinettisten Alvin Batiste unter anderem. Und der einzige, der 4 Chorusse soliert, ist der Pianist Alice Marsalis. Javier Leutenegger, ist er der geheime Star hier?
Also ich denke, was auffällt, ist, dass er schon extrem souverän ist und er zeigt alles, was er kann. Wenn man hinhört, er geht ins Double Time, er spielt Black Chords.
Wenn man so Akkorde verschiebt gleichzeitig
ganz
beim
genau.
Spielen.
Ja. Wie eine Big Band spielt er Akkorde in diesem sehr schnellen Tempo, das ist nicht so einfach zu machen. Und die linke Hand ist dabei sehr perkussiv, er macht ein Pedal. Also in diesen 4 Chorusen Blues zeigt er eigentlich all das, was er kann und gelernt hat. Das ist schon sehr beeindruckend.
Und er will unbedingt, wenn man ihm zuhört.
Er hat einen Drive nach vorne, der sofort auffällt.
Das ist eine All-New Orleans-Band hier. Die Musiker sind alle aus New Orleans. Auch Ed Blackwell übrigens, der Schlagzeuger. Der wird knapp zwei Jahre später ein legendäres Album einspielen. Das heißt Free Jazz mit Ornette Coleman. Die Musik, hat die für dich einen Bezug zu New Orleans?
Ich denke schon, weil alle Musiker sind aus New Orleans. Man hört es vielleicht auch, dass die Klarinette den Lead nimmt. Zusätzlich auch erinnert das Schlagzeugstil von Ed Blackwell an diese Drasierung, die man von New Orleans kennt. Jedoch hat es auch ganz klare Hardbop-Einflüsse, Bebop-Einflüsse, was speziell ist. Doch ich habe mal in einem Interview von Herlin Riley, das ist ein sehr bekannter New Orleans Jazz Drummer, gehört, dass Alice Marsalis eben sehr wichtig war in Louisiana, um diese Verbindung herzustellen zwischen dem Hardbop, dem Bebop und dem Jazz, den man damals in New Orleans gespielt hat.
Das wäre dann eher der frühe Jazz, oder?
Ganz genau.
Den nennt man den New Orleans Jazz. Alice Marsalis, der Pianist hier, der junge Pianist in der Band, ist New Orleans durch und durch. Auch die Stadt, wo er gestorben ist übrigens, ist New Orleans am 1. April vor 5 Jahren an Covid. Und die Stadt natürlich auch, wo er zur Welt kommt, am 14. November 1934. Sein erstes Instrument ist das Tenorsaxophon. In der Highschool dann wechselt er aufs Piano, spielt in lokalen Bands und kommt nach dem Militärdienst wieder zurück nach New Orleans und studiert Music Education. Er setzt also einerseits schon früh auf Pädagogik und gehört musikalisch für die Zeit eigentlich zu denen, die eben nicht auf Dixie oder R&B setzen, sondern diesen Hardbop vermischen mit New Orleans Einflüssen. Eben eher mit den Modernisten, Ed Blackwell, der Schlagzeuger. Unsere nächste Aufnahme jetzt dann hier in der Jazz Collection ist von 1985. Das sind rund 15 Jahre später. Was passiert dazwischen?
Dazwischen passiert eigentlich ganz viel, wenn man bedenkt, dass er 1959 noch gar nicht verheiratet war und noch gar keine Kinder hatte. Denn 1960 heiratet er Dolores Ferdinand und schon kurz darauf, eigentlich im selben Jahr, haben sie gemeinsam den ersten Sohn, das ist Branford Marsalis.
Und das sind dann einige Söhne, oder? Also zwischen 1960 und 1965 sind bereits schon 4 der insgesamt 6 geboren.
Ganz genau. Der erste ist Branford, ein Jahr später kommt Wynton Marsalis. Darauf Ellis Marsalis III, Delphio Marsalis Mboya und es geht immer weiter. Dann sind wir schon in den 70er angekommen und dann etwas spät, kurz vor den 80ern, ist dann auch der sehr bekannte Schlagzeuger Jason Marsalis auf die Welt gekommen.
Das Nesthäkchen eigentlich, genau. Zu ihm kommen wir dann noch, aber vielleicht noch kurz. Er spielt ja schon, oder? Er ist ja schon am Spielen lokal und als Live-Musiker, aber er muss eben auch diese Söhne zu ernähren, helfen, beginnt also zu unterrichten. Von 1967 bis 1975 ist er Dozent für afroamerikanische Musik und Improvisation an der Savory University of Louisiana und danach wird er Direktor des New Orleans Center for the Creative Arts, das NOCA. Das ist eigentlich eine Art ZHDK, einfach in New Orleans, eine Hochschule der Künste, die gibt es seit gut 50 Jahren, ist gratis für Studenten aus dem Staat Louisiana. Sofern sie natürlich die Aufnahmeprüfung bestehen. Und das müssen wir eben schon kurz sagen. Hier, Javier, wer alles bei Alice Marsalis an dieser Schule, an diesem NOCA war, Du hast Terence Blanchard erwähnt, vorhin den Trompeter.
Harry Connick Jr. natürlich.
Genau, sehr berühmt, Sänger und Pianist.
Hat. Ja. Unter anderem auch der Trompeter Nicholas Payton ist auch sehr bekannt, eine sehr große Figur in der Jazzwelt, war auch bei ihm. Da kommen ganz viele Leute hervor. Du meintest sogar Sullivan Fortner.
Genau, habe ich gesehen. Pianist, genau. John Batiste auch.
John Batiste. Also ja. Das kann kein Zufall sein, dass die alle so gut geworden sind. Ich bin mir sicher, dass da etwas mehr dahinter steckt.
Wir versuchen das noch ein bisschen herauszubekommen, indem wir ihm eben zuhören selber. Alice Marsalis hier jetzt dann im Duo mit Eddie Harris, dem Saxophonisten. Ich würde sagen, wir hören uns das Stück Musik an und reden darüber, oder?
Natürlich.
Hier ist der Sea Blues. Thank you. Ja, genau. Im Herbst 1985 entsteht der Sea Blues. Und irgendwie prallen da zwei Welten aufeinander, oder, Javier Leutenegger?
Ja, genau. Ich verstehe eigentlich überhaupt nicht, was da passiert, weil Elis Marsalis, also wenn man den ein bisschen verfolgt hat, dann hört man eigentlich nie diese Art von Spiel bei ihm. Es ist meines Wissens auch der einzige Track von Elis Marsalis, der so den Horizont sprengt.
Also nämlich die freien Stellen, meinst du? Oder?
Genau.
Also immer wieder kommt dieser Groove-Teil und da ist es sofort in the pocket, oder? Ist wie zu Hause, hat man den Eindruck. Aber die wagen sich schon ein bisschen auf die Äste heraus. Er ist ja derjenige, der durchspielt, oder? Elis Marsalis. Was ist die Challenge für einen Pianisten?
Gut, da gibt es viele Challenges natürlich. Spannend ist, er ist wirklich die erste Minute total alleine und spielt in einem sehr hohen Tempo. Zum Teil freie Linien, irgendwie gestikulierend, aber dann kommt er natürlich total auf den Punkt rein mit dem Thema oder mit seinen Bebop-artigen Linien, die er auf sicher über 250 hier spielt. Es handelt sich eigentlich um einen Blues, der zum Schluss in die Kadenz auf einen etwas moderneren Chord geht. Aber ich würde sagen, die größte Challenge ist, gleichzeitig so frei zu spielen, aber dann auch in diesem schnellen Tempo den Puls anzugeben.
Wie findest du, funktioniert das?
Marsalis hat ein unglaublich gutes Time. Also er hat ein sehr gutes rhythmisches Gefühl. Das merkt man eigentlich auf allen CDs, und das ist sicher ein stilistisches Merkmal von ihm, seine Souveränität.
Eine Klarheit auch.
Klarheit, er weiß ganz genau, wo er spielen muss, und er spielt sehr auf den Schlag.
1985, habe ich gesagt, ist das aufgenommen, da ist er nicht mehr so jung wie du, sondern eher in meinem Alter. Da hat er noch zwei Teenager zu Hause, die anderen vier sind erwachsen. In welche Richtung entwickelt er sich jetzt von hier aus musikalisch?
Ja, das ist eine ganz spannende Frage, weil er hier in einem total anderen Kontext auftritt. Und wir werden sehen, auch jetzt für die nächsten Tracks, dass Elis Marsalis sich seiner Umgebung eigentlich wie ein Chamäleon anpassen kann. Und es wirkt auf mich, als ob er irgendwie mit einer totalen inneren Ruhe, egal in welcher Situation er sich befindet, das akzeptiert und perfekt mit dem umgehen kann.
«I can't give you anything but love» ist der nächste Track. Das ist ein Standard und ich glaube, man könnte sagen, das ist Mainstream Jazz. Wobei ich immer ein bisschen unsicher bin mit diesem Ausdruck Mainstream. Der hat so ein bisschen einen Geruch, oder? Es gibt Leute, die das eher abwertend verstehen. Wie würdest du das definieren? Oder vielleicht, warum ist Mainstream für die einen abwertend, für andere nicht?
Ich würde sagen, dass in dem Sinn dieses Stück, man könnte den Mainstream-Jazz sagen, weil die Form sehr klar ist. Das heißt, im Klaviertrio, im klassischen Klaviertrio,
also mit Bass und Schlagzeug,
Bass und Schlagzeug spielt der Pianist das Thema, es folgt zwei, drei, vier Chorusse des Klaviers, ein Bass-Solo, ein Trading vielleicht und der Head-Out, Schlussthema, und eigentlich ist das so eine sehr sattelfeste Form, die man natürlich seit Beginn der 60er Jahre, Ende 50er Jahre sprengen wollte. Und da gab es verschiedene Fronten. Natürlich diese Leute, die sich weiterhin in diesem traditionellen Schema gesehen haben und das eigentlich bis heute, 2025, gibt es immer noch sehr bekannte Jazz-Pianisten und Musiker, die in diesem Schema weiterspielen. Und dann eben die, die diese Form sprengen wollte.
Und jetzt ist ja nicht so, dass die gesprengte Form die bessere Form ist, notwendigerweise. Sondern die Frage ist ja, was macht man damit? Wie unterscheidest du Spreu vom Weizen?
Ja, das ist zum Teil sehr schwierig, zum Teil auch sehr einfach. Wenn die Änderung natürlich sehr gesucht, geschaffen wird, dann fällt das einem natürlich auf. Hingegen finde ich, dass dieses System, wenn es sehr gut gespielt ist, zeitlos ist und immer wieder funktioniert. Dadurch, dass jeder Musiker seine eigene Kreativität dann auch bringt.
Eine der Qualitäten, die viele der Schüler, es sind meistens Musiker, aber auch ein paar Musikerinnen, Elis Marsalis zuschreiben, ist die Fähigkeit, die anderen besser klingen zu lassen. Hören wir das jetzt hier?
Gut, in diesem Fall spielt er natürlich mit Ray Brown und Billy Higgins. Und
die können gar nicht noch besser klingen.
Ich denke, die haben alle schon die Fähigkeit, andere Leute in der Band besser klingen zu lassen. Ich bin mir aber sicher, dass das stimmt. Vor allem, weil er eine Sicherheit und Klarheit hat, wie er spielt. Und das hilft extrem beim Spielen. Ich kenne das aus eigener Erfahrung. Es gibt Musiker einfach, mit denen man sich wie im siebten Himmel fühlt, ohne dass man viele Noten spielt. Von dem her ist das ein unglaublich gutes Gefühl, auch auf eine gewisse Art fast unerklärlich. Und das macht einen sehr großen Unterschied.
Thank you.
geht runter wie Honig, dieser Track «I can't give you anything but love». Genauso fühlen wir uns hier Alice Marsalis im Trio mit Ray Brown am Bass, Billy Higgins am Schlagzeug hier in der Jazz Collection. Zu Alice Marsalis kann wir Leute necken. Was ist die Herausforderung, anfangs der 90er Jahre diesen Track zu spielen? So zu spielen?
Also für Alice Marsalis wird das wahrscheinlich etwas vom Einfachsten sein, diesen Track so auf dem Klavier zu spielen. Aber ich denke ja, du hast recht, in den 90er Jahren sind natürlich so viele andere Musikrichtungen entstanden, dass Standard so zu spielen schon eine Rarität war und man sich wagen musste. Ein schönes Zitat von Alice Marsalis: «The ultimate challenge is to record pieces that have been recorded by others and attempt to bring a fresh reading to the performances.»
Also eine neue Lesart hier zu machen, davon macht er das?
Ja, ich denke. Ich finde die Aufnahme sehr angenehm, sehr frisch irgendwie. Und das ist wirklich eine Challenge, das muss man auch so können, diesen Standard als Song so zu spielen und ihn mit Liebe und mit gutem Geschmack rüberzubringen. Und das macht er mal sehr gut.
Das haben wir uns, da waren wir uns sehr einig beim Zuhören. Das ist wirklich sehr tasty oder sehr geschmackssicher gespielt hier. Immerhin ist ja in der Zeit auch die Musik der Young Lions Mode, oder? Diese neuen jungen Traditionalisten. Und der zweitälteste Sohn von Alice Marsalis, Wynton Marsalis, ist definitiv ein herausragender Musiker dieser Young Lions. Ist auch ein bisschen auf der Young Lions Welle, böse gesagt.
Wynton Marsalis?
Alice Marsalis.
Ah, Alice Marsalis. Das ist eine spannende Frage. Ich glaube, Alice will einfach überall mitspielen. Alice will dabei sein. Ob er jetzt so oder so spielt, ob er seinen Stil wechseln muss. Ich glaube, er ist so souverän und zufrieden, dass er sich seinen Söhnen anpassen kann, die zum Teil sehr klare und sehr spezifische Sachen spielen wollen. Vor allem Wynton Marsalis hat eine sehr klare Vorstellung von der Musik, die er später aufnimmt.
Steht vielleicht Alice Marsalis tatsächlich etwas im Schatten seiner beiden Erstgeborenen? Ich meine, die Söhne, die in den 1960er Jahren noch in die Windeln machen, die kommen dann bald schon als Wunderkinder aufs musikalische Parkett. Wynton ist noch keine 20, als er bei Art Blakey's Jazz Messengers einsteigt. Dort beginnt er auch nur ein Jahr älter, ja im selben Jahr auch Branford Marsalis. Also ja, wie steht Alice Marsalis zu diesen Söhnen, die so durchstarten?
Ich bin mir sicher, dass er sehr stolz ist auf sicher Wynton und natürlich alle seine Söhne, die irgendwie seine Musikalität aufgenommen haben. Vielleicht war Alice Solo-Karriere als Musiker, als Pianist, vor allem in den 60er, 70er Jahren im Vordergrund. Und vielleicht hat er sich dann gemeinsam mit dem Wachstum seiner Familie dafür interessiert, ein guter Vater zu sein, der irgendwie schauen kann, dass seine Söhne weit kommen. Und das hat er auf jeden Fall geschafft.
Und er bildet sich auch nichts ein auf diese Söhne. Gibt es einen sympathischen Quote dazu?
I have no real idea about how it happened. I know my wife was the glue that kept all of us together. But for that many people in one family to become musically endowed, there must have been some kind of spiritual intervention in that, because my ego is not big enough to think that I could really have done that.
Also da bekommt die Frau und die Mutter dieser Kinder zuerst mal ein Lob und dann schiebt er das Talent seiner Söhne auf eine spiritual Intervention, also irgendeine Art von göttlicher Einmischung hier. Das nächste Album von Alice Marsalis ist eine Plattform eigentlich für den jüngsten dieser Söhne, für das Nesthäkchen Jason Marsalis. Da ist es der Papi, der ein Album aufnimmt mit ihm, das heißt Introducing Jason Marsalis, und es ist gerade auch ein Live-Konzert. Was hören wir?
Also es ist wirklich Introducing Jason Marsalis, weil Jason ist etwa 17 Jahre alt. Und die Idee des Albums ist, ihn in einem ziemlich klassischen Trio zu präsentieren. Wir hören einen Song, der heißt «12's It», eine Komposition von Alice Marsalis, und einen spannenden Groove, der vielleicht sogar ein bisschen an Ahmad Jamal erinnert.
Live im Snug Harbor in New Orleans entsteht diese Aufnahme hier Anfang März 1996 mit Alice Marsalis am Piano und am Schlagzeug eben sein jüngster Sohn Jason Marsalis. Aber wir reden jetzt über den Papi, nicht über den Sohn. Was kommt hier alles zusammen musikalisch?
Ganz viel Neues eigentlich. Es tönt so, als ob Alice Marsalis wirklich wie ein Schwamm sich einfach alles, was in der Jazzgeschichte so passiert ist, aufgesogen hat, weil irgendwie hat er wieder total neue pianistische Sachen entwickelt. Zum Beispiel diese Quintolen, das haben wir noch nie gehört, dieses da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Dann die Voicings am Anfang, diese Klänge auf dem Klavier oder irgendwie diese Quartenklänge und dann auch rhythmisch. Er geht viel tiefer, auch Triolen, er macht kürzere Phrasen, obwohl etwas, was immer noch gleich ist, finde ich, sein rhythmisches Gefühl ist immer noch sehr souverän, sehr klar und seine Flexibilität.
Hörst du auch den Musikpädagogen hier, dass er so wie verschiedene Sachen bedienen kann und die in dieser Klarheit hinstellt?
Ja, definitiv. Er kann alles Mögliche spielen. Er kann Hardbop, Bebop, er hat einen sehr feinen Touch. Harmonisch ist er klar, er kann diese Quad-Voicings bedienen, aber auch die Bebop-Voicings, die Hardbop-Voicings, die klassischen Jazz-Voicings, wie er auch bei Heart of Gold, I Can't Give You Anything But Love, gespielt hat. Rhythmisch geht er in Verschiebungen, Triolen, Quintolen und so weiter.
Das ist wie ein Jazz-Curriculum, wenn du das so aufzählst, oder? Was muss ich alles können, um Jazzpianistin, Jazzpianist zu werden?
Ja, genau. Irgendwie, er kann das alles bedienen und ich glaube, dass, ja, das erinnert sehr an einen Educator in diesem Sinn, dass er sich nicht zu schade ist, sich zu entwickeln und nicht stecken bleibt, aber gleichzeitig alle diese Stile absolut gemeistert hat.
Wir haben beim Duo mit Eddie Harris schon über die Solo-Einleitung dort schon gesprochen. Ist auch etwas Wichtiges für Pianistinnen und Pianisten, das Piano-Solo-Spiel, also unbegleitetes Solo-Spiel. Alice Marsalis kombiniert sein Solo-Album von 1999 gleich noch mit einem Thema. Das Album heißt Duke in Blue, gemeint ist Duke Ellington. Jetzt Duke Ellington, das ist eigentlich eher Big Band Musik, so landläufig würde ich sagen. Wie geht das auf?
Weil Duke Ellington natürlich nebst seiner Arbeit als Big Band Leader auch ein sehr geschätzter, begnadeter Pianist ist. Es gibt zum Beispiel zwei Trio-CDs von Duke Ellington, Piano Reflections und Piano in the Foreground, die sind sehr zu empfehlen. Und es gibt eben auch eher seltener Duke Ellington Solo-Klavieraufnahmen. Zum Beispiel eine CD, die heißt Duke Solo in 1969. Und dort merkt man, dass Duke Ellington ein unglaublich schönes Klavierspiel entwickelt hat, das vielen Jazzpianisten nicht entgangen ist.
Und auch Alice Marsalis nicht eben. Und das tönt jetzt auch schon fast ein bisschen wie eine gut gemachte Jazz-Lektion, oder? Man nehme einen Big Band Leiter, den viele kennen, und zeige, was er auch als Pianist drauf hat. Dann werden die Leute neugierig und gehen dahin und checken das aus. Was zeigt uns jetzt Alice Marsalis in Prelude to a Kiss?
Prelude to a Kiss ist eine wunderbare Komposition, die sehr vielschichtig ist in der harmonischen Auslegung. Alice Marsalis zeigt hier eine sehr spannende Version mit sehr vielen Reharmonisationen. Sehr viel Ruhe und sehr viel Träumerischen. Er hat eine träumerische Art zu spielen, die hier sehr schön klingt, einen auch wunderbaren Touch und gefällt mir sehr gut. Ist wirklich eine Perle.
Und es gibt ja auch ein schönes Zitat von Duke Ellington, der sagt, ich spiele nicht, ich träume. Passt auch irgendwie hier rein.
Thank you.
Ein weiterer Jazz-Standard hier in der Jazz-Collection zu Elis Marsalis. Yesterdays war das Stück, On the Second Occasion heißt das Album. Und dieses immer und immer wieder Bearbeiten von Material, eben On the Second Occasion, habe ich irgendwie das Gefühl, das ist ein wichtiger Teil in der Arbeit von Elis Marsalis. Javier Leutenex, ist das auch so?
Ja, ich sehe das auch so. Elis spielt liebend gerne Standards. Und ich verstehe auch wieso, denn ich spiele auch liebend gerne Standards. Und ich denke, dass Elis sich auch wirklich, jetzt ein Pianist ist, ein Musiker ist, der sich total in das hinein versetzen will. Und er ist auch ein absoluter Meister im Standardspielen. Und das merkt man einem Pianisten sofort an. Ob er jetzt nur zweimal die Woche am Wochenende vielleicht zu Hause ein paar Standards für sich spielt oder ob er wirklich das zu seinem Hauptding macht. Und das ist bei Elis Marsalis sehr klar.
Was bleibt von Elis Marsalis jetzt schlussendlich? Wie willst du ihn zusammenfassen in einem Satz?
Ich würde sagen, Elis Marsalis ist ein Alleskönner und ein sehr liebenswerter Pianist und Musiker, der die Welt mit seiner sehr schönen Musik und mit seiner Familie geprägt hat und ganz schön viel hinterlassen hat.
Und das ist ein interessanter Aspekt vielleicht noch zum Schluss jetzt, oder? Du hast jetzt das Liebenswerte und Liebevolle vielleicht auch noch mit reingebracht. Das kann ja auch etwas sein, was einen Lehrer ausmacht.
Ja, definitiv. Das ist vielleicht fast das Wichtigste bei einem Lehrer, dass er diese Freude und Faszination weiterbringen kann, aber gleichzeitig auch vielleicht sogar mit einer Strenge auch sagen kann, ja, du musst jetzt wirklich arbeiten, du musst das jetzt wirklich üben, aber eben nicht auf eine bösartige Art, sondern eben auf eine verständnisvolle Art.
Die Jazz Collection zu Elis Marsalis, dem Musikpädagogen und Pianisten. Herzlichen Dank, Javier Leutenegger, für die Auswahl der Stücke und dass du hier vorbeigeschaut hast bei uns. Ich bin Lodo Kess. Die letzte Aufnahme, die wir bereit haben hier noch, das ist nicht seine letzte, bei weitem nicht, aber hier findet irgendwie eine Art Fackelübergabe statt, oder?
Also wir hören zwei Pianisten. Der eine schon im vorgeschrittenen Alter, Elis Marsalis ist hier 75, und Jonathan Batiste, der mittlerweile fast schon ein Weltstar mit seiner Musik geworden ist, der ist etwa in meinem Alter, der ist etwa 25 Jahre alt, und zusammen spielen sie eine tolle Version von Two Piano Louisiana. Und wenn Sie ganz genau hinhören, dann können Sie vielleicht auch herausfinden, welcher der beiden Pianisten welcher ist. Ein kleiner Tipp, ich denke vor allem das rhythmische Gespür von Elis Marsalis, das sehr auf den Punkt gespielt ist, deutet darauf hin. Thank you.
Nachrichten von SRF um 10 mit Roger Brändlin. Zerstörung und vermutlich tausende Tote. Die Situation nach dem schweren Erdbeben in Südostasien. Dänemark investiere zu wenig in die Sicherheit von Grönland. Das sagt US-Vizepräsident J.D. Vance bei seinem Besuch auf der Insel im Norden. Und Asylsuchende, die sich gegen die Zwangsausweisung wehren, soll man sie mit Medikamenten ruhig stellen? Das Wetter grau und nass im Norden, zum Teil sonnig und wärmer im Süden. Es sind dramatische Bilder, die uns heute aus Südostasien erreicht haben. Berge von Trümmern, eingestürzte Hochhäuser, Menschen, die nach Überlebenden suchen. Ein starkes Erdbeben hat vor allem in Myanmar und Thailand für Zerstörung gesorgt. Bislang wurden aus Myanmar 144 Todesopfer gemeldet und auch in Thailand gab es Tote. Erdbebenfachleute befürchten, dass die Opferzahl noch stark steigen werden. Auch mit weiteren Beben wird gerechnet. Lena Bodewein von der ARD fasst zusammen.
Nach dem Beben mit einer Stärke von 7,7 haben internationale Organisationen und Regierungen Hilfe für die besonders betroffenen Länder Thailand und Myanmar zugesagt. Auch US-Präsident Trump versprach, wir werden helfen. Das Epizentrum des Bebens lag nahe Mandalay, einer Millionenstadt in Myanmar. Eingestürzte Hochhäuser, Moscheen und Pagoden, zerstörte Eisenbahnbrücken und Krankenhäuser – das sind die Bilder, die die Außenwelt aus Myanmar erreichen. Da die Militärjunta den Nachrichtenfluss stark kontrolliert, sind Informationen sehr spärlich. Der Geologische Dienst der Vereinigten Staaten rechnet mit Tausenden von Toten. Das Beben sei in seiner Stärke und Verheerung mit den Ereignissen in Nepal 2015 oder der Türkei 2023 zu vergleichen. In der thailändischen Hauptstadt Bangkok stürzte der Rohbau eines 30-stöckigen Hochhauses in einer Wolke aus Staub und Schutt in sich zusammen. Rettungskräfte suchen weiterhin nach mehr als 100 Vermissten. Die Region des Bebens ist tektonisch sehr aktiv, da hier die indische an die eurasische Platte grenzt. Seismologen rechnen darum mit starken Nachbeben.
In der Schweiz hat die Glückskette eine Sammelaktion für die vom Erdbeben betroffene Region in Südostasien gestartet. Judith Schuler von der Glückskette erklärt.